Ich glaube auch, dass AI aktuell oft aus dem Kosteneffizienzaspekt heraus betrachtet wird, nicht so stark aus dem Wachstumsaspekt. Ich glaube aber auch, dass viele unter dem AI-Begriff was ganz anderes verstehen. Manche verstehen darunter nur GenAI, andere, gerade wenn du einen Data-Experten fragst, sie verstehen da schon wirklich das Größere, nämlich halt auch so hinsichtlich Product Recommendations. Und Product Recommendations sind ja ein super Beispiel dafür, dass es halt schon auch Richtung geht von Umsatzwachstum einfach.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute habe ich bei mir die Thuinan Trinh und sie ist die CCO bei Project A. Sie macht in ihrem Job eine ganze Menge AI-Zeug, kümmert sich um die Kunden, kümmert sich um die ganzen Startups, die Project A unterstützt. Und ich hatte schon mal einen Podcast mit ihr und dieses Jahr habe ich mit ihr zu tun, weil sie gerade ein tolles Event vorbereitet, in dem es natürlich auch um AI geht. Und ich möchte von ihr erfahren, wo liegen die aktuellen Trends, was funktioniert zum Thema AI richtig gut bei den Startups, mit denen sie zusammenarbeitet, und versuche auch so ein ganz kleines bisschen so eine Gegenthese zu entwickeln, weil ich mich gerade so ein bisschen vorbereite auf einen Vortrag, wo ich die These versuche zu verteidigen, dass AI hart überschätzt ist. Herzlich willkommen bei mir, Thuinan Trinh.
Danke, Christoph. Ich stelle mich einmal kurz selber noch mal vor.
Ja. Ja, das machst du bestimmt besser als ich.
Ich hoffe. Genau. Ich bin jetzt seit circa 9 Jahren bei Project A, komme tatsächlich, also auch wenn ich den gesamten Commercial-Bereich bei uns verantworte, komme ich ursprünglich aus dem digitalen Marketing-Bereich, war vor Project A bei Zalando und dann noch bei einem Joint Venture von der Bosch-Gruppe. Und habe bei Project A vor allem Companies wie TripRepublic, Katawiki und so weiter mit hochgezogen. Und das auch mit viel Spaß. Bin jetzt seit 1,5 Jahren mit Stefan, unserem CTO, und Rainer, dem Operating Partner, auch in der Geschäftsführung. Das aber auch für ganz klar die Operator oder Operational Unit. Und genau, und treibe das Thema AI voran. Tatsächlich auch erst, nachdem so ein bisschen der Hype abgeflacht ist, aber umso mehr deswegen dann eigentlich. Und es sind auch spannende Themen, die wir dann immer sehen. Und tatsächlich eine andere Sache noch, wir arbeiten nicht nur mit Startups zusammen, sondern auch mit, also gerade wegen den PE-Investments, auch mit, ich sage jetzt mal, reiferen Unternehmen. Und da sind auch natürlich spannende Insights dabei.
Ihr habt, glaube ich, 4 Fonds am Start. Mhm. 3 davon sind Startup-Fonds, einer ist ein PE-Fonds.
Genau, beziehungsweise seit dem zweiten Fonds machen wir auch aktiver PE-Investments. Die letzte Fondsgeneration, da gibt es auch einen dedizierten PE-Fonds. Und das sind, glaube ich, so ungefähr 10-20% oder sowas vom Volumen, der dann quasi wirklich dafür gemacht ist, falls die LPs sich dafür entscheiden wollen, diese spezifische Investmentstrategie zu verfolgen.
In welche Unternehmen habt ihr im PE-Bereich investiert?
Unterschiedlich. Also das allererste war Kfz-Teile 24. Das kennen wahrscheinlich auch eher die meisten, weil das halt auch viel im Bereich Sponsoring gemacht hat. Das letzte war beispielsweise NWT Technology, also beziehungsweise Nordwest Technology. Das ist ein Solarunternehmen. Auch super, super spannend, vor allem, weil sie sowohl die Installationsseite betrachten, also quasi das Endkonsumenten-Business, aber auch nochmal den B2B-Bereich. Und ich habe da total viel gelernt, weil ich dann das erste Mal wusste, was ist ein Wechselspeichersystem und was hat das mit den Paneelen auf sich, wie musst du das alles verbinden und so weiter. Also auf jeden Fall nochmal sehr spannend.
Wir hatten vor ein paar Monaten zu tun, weil du jetzt den AI-Hive-Bereich vorbereitest. Ja. Das ist so ein Unterteil eurer jährlichen Konferenz. Die Konferenz heißt PACCON, also ich glaube Project A Knowledge Conference. Wie kann ich mir den AI-Hive-Bereich vorstellen? Und was sind so ein bisschen eure Ziele damit?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur PACCON. Also die PACCON, die meisten kennen das so als eine sehr, sehr große Konferenz, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, mit wirklich super vielen Inhalten in einer großen Location. Da gab es in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 4 oder 4 bis 7 verschiedene Kinos, wo dann quasi verschiedene Themen aufbereitet wurden. Und das war immer total cool zum Networking und so weiter. Wir hatten aber auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen mit den Inhalten nicht schwacher werden, aber ein bisschen unpräziser vielleicht, ne? Also gerade wenn so Data-Leute Data-Talks sich anschauen wollen, dann war das natürlich so gemacht, dass es halt auch, ich sage jetzt mal, jemand das verstehen kann, der halt jetzt nicht aus dem Data-Bereich kommt. Und das ist aber dann vielleicht nicht für ein Head of Machine Learning mehr so interessant, ne? Und das wollten wir dann halt so ein bisschen aufbrechen und haben uns dann ganz bewusst dafür entschieden, nicht mehr eine große Konferenz zu machen oder eine große Location, wo wir eher generalistische Themen angehen, sondern zu sagen, wir brechen das auf in viele verschiedene kleinere oder was heißt kleinere, aber Sidetracks quasi. Das haben wir ja sowieso immer gemacht mit einem Marketing Day, mit einem Sales Day, Data Days und so weiter. Nur haben wir gesagt, jetzt konsolidieren wir das mal auf einen Tag, also für die PackCon. Und damit haben wir halt die Möglichkeit, dass wir halt viel, viel tiefer reingehen können, auch viel tiefer in Diskussionen gehen können. Das Lustige ist, also wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir damit die Konferenz ein Stück weit kleiner machen, aber auch fokussierter. Jetzt haben wir aber irgendwie trotzdem mehr Anmelderzahlen. Also müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinbekommen. Und AI Hive ist dann eben eines dieser Veranstaltungen. Location steht auch noch nicht fest. Das müssen wir noch mal klären. Aber wir sehen jetzt schon, dass da über 1000 Registrierungen da sind. Das heißt, Christoph, wir müssen uns dann vorbereiten. Wird auf jeden Fall spannend, oh. Ja.
Aber du hast es gerade schon erwähnt. Anmeldung, also ich kann nicht in den Laden gehen und ein Ticket kaufen, sondern ich muss mich bewerben und genau. Dann müsst ihr sozusagen zustimmen, ob ich da reinpasse oder nicht, ne?
Genau, richtig. Und das kommt halt natürlich auch auf die Locations an, wie viele dann eben auch reinpassen. Wir haben jetzt die ersten, ich glaube, 100 Tickets pro Hive geissued, also beziehungsweise rausgegeben. Das heißt, es gibt schon mal ein paar Glückliche. Wir müssen aber noch mal gucken, wie viele wir dann final dann wirklich reinlassen können, weil wir gerade immer noch dabei sind, die Locations festzusetzen, weil wir ja also echt super viel Nachfrage bekommen haben und vor allem wegen dem AI Hive. Also,
du sagtest 1000 Anmeldungen, waren die nur für den AI Hive oder generell?
Ja, nur für den AI Hive.
Oha. Aber das bringt mich ja schon wieder so ein bisschen zurück zur Frage. Also du hast gesagt, du bist für die AI-Themen bei euch zuständig. Von 1 bis 10, wie heiß findest du AI?
Ich fand es seit 10 Jahren schon immer heiß, aber ich glaube, weil im Marketing das Thema AI schon immer da war. Also wenn du dir anschaust, wann war denn das, vor 8 Jahren oder sowas, da gab es doch einmal diese Welle, wo beispielsweise auch Zalando ihre 200 Mitarbeiter im Marketing entlassen hat, weil vieles da umgesetzt wurde mit Machine Learning, Algorithmen und so weiter. Und insofern... Also für mich ist es jetzt nichts Neues, dass jetzt Gen AI da ist, womit du halt einfach auch mehr kreative Arbeit einfacher machen kannst, sage ich mal. Sondern das war schon damals ein Thema und gerade im Marketing musst du dich halt auch immer damit beschäftigen, weil sich da so viele Dinge auch immer drehen und ändern. Deswegen war es für mich schon immer ein heißes Topic. Ich sage aber auch, also ich kann vielleicht mal ein Zitat geben oder ein Beispiel bringen. Wir hatten letztes Jahr ein Gespräch mit einem unserer LPs, die gesagt haben, hey, wir wollen mal mit euch zu dem Thema AI sprechen.
Erinnern uns kurz nochmal dran, was LP heißt.
Ach so, ja klar, Limited Partner, also quasi die Leute, die das Geld in unsere Fonds reinstecken. Mhm. Da gibt's halt, gibt's halt konstitutionelle, aber es gibt halt auch private Personen oder halt auch Corporates, die da mit reinchippen. Und die erste Sache, die ich dann immer sage, ist, ich versuche denen so ein bisschen zu erklären, was AI ist, was auch Gen AI in dem Kontext ist, wie man das alles zu verstehen hat. Aber relativ schnell komme ich dann auch zu dem, also gerade bei Corporates komme ich dann zu dem Punkt, wo sie an Machine Learning, an Deep Learning, Gen AI dann denken, aber noch nicht mal an Automation denken. Und das ist dann eigentlich so, also das ist ja eigentlich so die erste Phase, die du dir anschauen solltest. Und versucht dann schon immer noch zu erklären, so, hey, also gerade wenn du so weit denken willst, ist eine super Ambition, müssen aber auch schauen, dass wir halt die Basics dafür richtig bekommen. Und das heißt halt oft erstmal besser verstehen, was Automation Use Cases sind. Und wenn man dann halt auch wirklich mit AI arbeiten will oder halt da was entwickeln will, dann muss man halt auch dafür sicherstellen, dass die Dateninfrastruktur halt richtig ist. Und die ist halt gerade in reiferen Unternehmen halt noch nicht so ausgereift, lustigerweise.
Du hast, glaube ich, jetzt über viele unterschiedliche Projekte immer wieder damit zu tun gehabt, genau was du erzählt hast, zu gucken, wie kann ich AI einigermaßen gut in die Prozesse oder wie kann ich einige Prozesse mit AI weiter unterstützen, verschlanken, verbessern, was auch immer. Was sind für dich häufige Gründe, die bei der Implementierung von AI das Leben so ein bisschen schwieriger machen in deiner Arbeit?
Ist ganz lustig, hat echt viel mit Change zu tun. Also, dass die Leute halt auch so ein Stück weit offen dafür sein müssten. Hm. Was ich oft sehe, also bei Startups ist es jetzt gar nicht so häufig ein Problem, da also AI zu implementieren, weil die oft noch, die sind näher dran, Sachen auszuprobieren und fühlen sich durch solche Entwicklungen jetzt auch nicht so stark bedroht, sage ich jetzt mal. Aber selbst da, also es gibt auch Series A Companies, wo ich auch mit Marketingleuten gesprochen habe, die halt keine Lust haben, AI zu implementieren, was ich halt echt erschreckend finde. Aber bei den meisten ist es wirklich so, du hörst halt oft einfach, C-Level will halt AI implementieren, aber wird halt, also du holst einfach die anderen nicht ab, ne? Und das ist im AI-Thema nicht anders als bei dem Thema digitale Transformation selbst, dass du kriegst es nicht hin, wenn du halt die Leute halt nicht darauf umschiftest. Also dass die halt auch besser verstehen, wo kann es wirklich halt einen Mehrwert stiften für sie, was können sie eigentlich an Zeit weitermachen damit. Es ist halt auch ein totales Umdenken. Also ich gebe dir ein Beispiel, wir haben, oder eine Kollegin von mir hat ein Projekt gemacht, wo es darum ging, den E-Mailing-Prozess zu vereinfachen. Also im Prinzip geht es darum, dass du eine E-Mail, die du in verschiedenen Ländern rausschicken willst, dass die einmal übersetzt werden muss. Und normalerweise hast du das dann immer so gemacht, es wurde halt, also braucht es für jedes Land quasi einen E-Mail-Marketing-Manager, der das einmal übersetzt hat und dann halt auch so also in das E-Mail-Tool reingesetzt hat, um das dann herauszuschicken. Das haben wir dann einmal mit GenAI dann natürlich halt optimiert, indem du das halt nicht mehr übersetzen musst einfach, sondern dass es dann automatisch passiert und dann aber auch den Automatisierungsprozess entwickelt, damit das dann halt direkt passieren kann, keine Leute dahinter sein müssen, um die E-Mail rauszuschicken. Das hört sich total, also erstmal relativ easy an, aber tatsächlich, was mich da so ein Stück weit auch schockiert hat, war, dass die Leute aber auch nicht wussten, was mache ich mit der freien Zeit, ne? Also wenn dich jetzt der CEO fragt, okay, du sagst mir jetzt, 30% deiner Zeit ist jetzt freigecuttet, was machst du jetzt damit? Und damit sind die halt schon teilweise tatsächlich überfordert und das liegt nicht mal daran, weil sie nicht wollen oder weil sie keine Zeit hatten, darüber nachzudenken oder sowas, sondern weil die halt so stark in ihrem Hamsterrad waren und die ganze Zeit irgendwie, also wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du in einem Mittelstand arbeitest, dann hast du halt irgendwie 8 Arbeitsstunden und bis dahin geht's und nicht weiter, ne? Und dann, also normaler Arbeitstag, sage ich jetzt mal. Und oft hast du halt, wenn du diese ganzen Tätigkeiten machst, bis zu diesen 8 Stunden, kommst du ja gar nicht mehr dazu, irgendwie darüber nachzudenken, was könnte ich jetzt eigentlich noch machen, ne? Und dass das jetzt quasi enabled werden kann, das ist natürlich super, aber es ist halt schon, also ich fand es schon auch spannend zu sehen, dass die Leute aber auch so ein Stück weit verlernt haben, eine freie Minute zu haben, wo sie mal über andere Themen nachdenken können einfach.
Ich glaube, um diese frei werdende Zeit vielleicht zu nutzen und vielleicht auch zu wollen, dass man diese frei werdende Zeit überhaupt zur Verfügung hat, gibt es so ein paar Voraussetzungen, die vorliegen müssen. Vielleicht muss ich ganz klar wissen, was ist eigentlich womit verdient meine Firma eigentlich wirklich Geld? Also verdient sie Geld, indem ich jetzt irgendwie in eurem Beispiel die E-Mail übersetze und rausche? Nee, ich verdiene ja Geld, wenn irgendwie am Ende mehr Leute die E-Mail lesen, die irgendwie früher häufiger rausgeschickt werden kann, vielleicht aktuellere Angebote verschickt werden können, was man früher nicht gemacht hat, weil es sich wegen des Aufwands nicht gelohnt hat. Und ich glaube, da so ein bisschen für jede Aufgabe im Grunde zu wissen, wo ist mein Mehrwert und wie kann ich zu den Zielen der Company beitragen? Ich glaube, das ist wichtig, dass das irgendwie klar ist und das ist vielen wahrscheinlich gar nicht so richtig klar oder zumindest hat jeder vielleicht eine grobe Vorstellung, aber ob das wirklich so stimmt, das ist vielen gar nicht bewusst. Und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass bei vielen Leuten da irgendwie ein neuer Prozess einsetzt, der vielleicht gar nicht so richtig, der so ein bisschen so eine kognitive Dissonanz im Kopf auslöst und das tut natürlich weh. Irgendwie werde ich gebraucht, das war ja bisher mein Wert, ist der jetzt weg, bin ich jetzt weniger wertvoll? Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Thema. Ich hatte bei dir auf LinkedIn einen Beitrag gelesen und da hattest du, glaube ich, so 10 Beispielprompts gepostet oder 10 Beispiel-Use-Cases gepostet, wie AI ganz konkret umsetzbar ist. Ne? Da waren auch so ein paar Marketing-Cases dabei. Ich hoffe, du erinnerst dich an den Post.
Ja, ja.
Eins war, und die fand ich total gut. Also eins war zum Beispiel, was ja auch häufig passiert, man kriegt irgendwie so ein Google-Sheet oder whatever. und muss sich ja erstmal reinarbeiten. Und da habt ihr gesagt, benutzt doch einfach ChatGPT und lasst dir das Google-Sheet erklären. Wie funktioniert das? Wie sind die Formeln aufgebaut? Was wird da überhaupt dargestellt? Sodass ich nicht irgendwie 2 Stunden erstmal sage, so, oh, ich weiß ungefähr, was damit gemeint ist, sondern dass man richtig so eine gute Einführung bekommen hat. Das fand ich irgendwie ein gutes Beispiel. Was waren noch weitere Beispiele, die da in dem Post drin waren?
Ja, das war echt ein sehr gutes Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist auch, also sowohl im CRM als auch im Product-Bereich User-Interviews zu verstehen oder halt auch so Kundenfeedbacks zu analysieren. Weil oft musst du ja wirklich da Zeile für Zeile durchgehen, das einmal einsortieren, ne, was es bedeutet und dann clustern und dann arbeitest du es einmal hoch, um das dann weiterzugeben quasi. Und das kannst du halt jetzt somit dann viel zügiger einfach machen mit ChatGPT oder auch mit anderen LLMs. Das geht weitaus zügiger. Ein super Beispiel, was ich auch habe, ist, das ist nicht mit ChatGPT, sondern das heißt Row oder Rose AI. Das ist ein Analytics-Tool, powered by LLMs quasi. Und was ich da ganz spannend finde, ist, also du kannst es nutzen wie ein Google Sheet, aber du packst da einfach Daten rein und fragst dann so, sag mir mal, was der Durchschnitt von den Werten ist, ne? Also beispielsweise der Durchschnitts-CTR oder sowas. Und normalerweise würdest du halt dann nochmal eine Pivot-Tabelle reingeben oder eine weitere Spalte, und um das dann zu berechnen. Das kannst du halt dann einfach relativ easy dort drin machen. Also Das geht ganz gut damit. Und was ich auch ganz spannend finde, das habe ich aber noch nicht komplett ausgetestet, ist, du kannst sogar teilweise, wenn du 2 verschiedene Datensätze hast, kannst du die auch quasi darüber mergen und dann halt also quasi einen Schritt weitergehen in der Datenanalyse. Also du arbeitest nicht mit einem Daten, sondern mit 2 verschiedenen. Und ich glaube sogar, dass teilweise ein paar Datenprojekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, damit auch ganz gut zügiger voranschreiten können oder vereinfacht werden können. Gerade wenn es darum geht, Datensätze zu labeln und dann halt zu analysieren. Was ich da auch ganz spannend fand, war, ich hatte auch mal mit Gemini mal rumgespielt, um zu gucken, wie gut das funktioniert. Also wenn du dieselbe Aktion dort machst, weil das ja quasi nativ in Google Sheets ist, und das funktioniert aber leider nicht so gut. Also was Gemini ganz gut kann, ist, quasi die vorhandenen Texte und so weiter zusammenzufassen, aber es kann nicht so gut selbst die Analysen dort drin fortfahren. Das ist ein weiteres Beispiel. Dann, was ich auch ganz spannend fand, war einer in unserem Team, der benutzt total gerne Beautiful AI, um Slides zu bauen. Und ich bin, also wer mich kennt, der weiß, dass Slides halt immer so, Da gucke ich immer sehr spezifisch drauf, und es ist nicht perfekt, aber es gibt eine ganz gute Grundbasis eigentlich. Also es ist schon extrem spannend, und da wird auch noch ein bisschen mehr kommen. Da werden jetzt auch nochmal das Tech-Team, das Data-Team oder auch das Talent-Acquisition-Team ein paar Sachen posten. Die sind noch nicht live, aber da sind dann halt auch so Sachen dabei, wie dass du deinen Code, also deine SQL-Abfrage schreiben kannst damit, oder dass du zum Beispiel hat das Talent Acquisition Team ein Custom GPT gebaut, wenn es darum geht, Job Descriptions zu schreiben. Das ist halt natürlich super, ne, weil das sind dann halt immer so 1-2 Stunden, die halt von der Person drauf gehen. Und klar, das sind nur 1-2 Stunden, aber wenn du dir vorstellst, dass du halt diese 1-2 Stunden auch für was anderes nutzen kannst, ist natürlich auch super.
Das sind gute Beispiele. Ich glaube, das Letzte, was passt jetzt zur Sommerzeit, war auch, dass man Urlaubsvertretungsübergaben auch ganz gut machen kann. Also dass man irgendwie sagt, so hier bitte, die Person ist jetzt nicht so in meinem Geschäft drin, aber erklär ihr mal, was ich gerade mache, schreib ihr die wichtigsten Punkte, schreib ihr irgendwie das auf, was irgendwie die nächsten 2 Wochen gemacht werden muss oder sowas. Oder ne, wie, das fand ich auch eine ganz, also ganz praktische Geschichten, wo man einfach sagt, bevor man sich sonst erstmal Gedanken macht, wie strukturiere ich das, was muss da rein, sagt man, der Mehrwert ist nicht, dass ich es aufschreibe, sondern der Mehrwert ist irgendwie, dass ich das der Person irgendwie übergebe und die Handarbeit kann ja dann irgendwie GPT machen. Und ich glaube, das sind auch alles genau die Beispiele, wofür oder wo AI dann viel, viel Spaß macht. Aber ich frage mich dieses Jahr so ein bisschen, hilft das im Unternehmen wirklich weiter, mal 20% zu wachsen? Mhm. Oder ja, also ist da AI absehbar irgendwie schon bereit. Und wenn man es jetzt dieses Jahr nicht anfasst, dann hat man aber 20% Wachstum. Und da werde ich gerade so ein bisschen kritisch, weil eigentlich die ganzen Use Cases immer so coole Hacks sind, ja, die vielleicht auch für manche Teiljobs irgendwie einige Stunden freischaufeln. Aber dass ich ein Unternehmen finde, das sagt, boah, durch AI habe ich mir Agenten gebaut, die bekommen Input, die entscheiden selber, was zu tun ist und die führen das auch noch auf, aus. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht und zahlen aber wahrscheinlich gerade den Aufmerksamkeitspreis, als würden wir das alle erwarten. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass mein Beitrag in dem AI-Hive so ein bisschen hingeht und ich schöne Beispiele mitbringe, wo ich sage, vielleicht, ja, also hat ganz tolle Beispiele und hat ganz tolle Seiten, das AI-Thema, aber ganz vieles davon bringt eben nicht das große Wachstum, das aber die meisten denken, dass da irgendwie drin steckt.
Ja, ich glaube auch, dass AI aktuell oft aus dem Kosteneffizienzaspekt heraus betrachtet wird, nicht so stark aus dem Wachstumsaspekt. Und eine Kernaufgabe, die man generell erstmal in jedem Unternehmen machen sollte, ist, einen Werttreiberbaum eigentlich zu machen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben in der Vergangenheit im Data-Team oft Projekte gemacht, wo es hieß, wir bauen ein Data-Warehouse. Und wir sind aber oft tatsächlich daran gescheitert, dass die Insights nicht genutzt wurden.
Ja.
Also wir haben da irgendwie infrastrukturell was Gutes gebaut, aber das war es eigentlich. Und was wir jetzt immer machen, ist, dass wir mit den Stakeholdern oder mit den Mitarbeitern quasi gemeinsam einen Mehrwerttreiberbaum dann erstellen, um besser zu verstehen, so was sind ihre Hebel und so weiter. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Und ich gehe bei deinem Punkt mit, dass da schon eine hohe Erwartung erschaffen wird. Ich glaube aber auch, dass viele unter dem AI-Begriff was ganz anderes verstehen. Manche verstehen darunter nur Gen-AI, andere, gerade wenn du Daten- oder Data-Experten fragst, sie verstehen da schon wirklich das Größere, nämlich halt auch so hinsichtlich Product Recommendations. Und Product Recommendations sind ja ein super Beispiel dafür, dass es halt schon auch Richtung geht von Umsatzwachstum einfach. Und ich glaube schon, dass man muss halt schon in jedem Unternehmen sich spezifisch anschauen, was es dann machen kann. Aber ich gebe dir ein Beispiel, was ich ganz spannend finde. Bei der IU, das ist ein Unternehmen, die machen quasi Fernstudien oder bieten Fernstudiumsmöglichkeiten an. IU steht für International Universities. Und woran sie gerade arbeiten, ist quasi ein Agent, der dir beim Lernen hilft. Und das ist natürlich super, weil damit hast du dann natürlich eine weitere Zielgruppe, die du nochmal, also du kannst wahrscheinlich das Pricing auch so ein Stück weit ändern, kannst dementsprechend wahrscheinlich auch mehr Leute ansprechen oder deine Zielgruppe erweitert sich einfach. Und das ist dann schon sehr, sehr spannend. Aber also ich gehe da schon mit, was du sagst, dass man da ein bisschen nicht mit Skepsis rangehen sollte, aber dass man weniger aus dem Kosteneffizienzgedanken reingeht, sondern mehr schaut so, was sind so Wachstumstreiber eigentlich in dem Kontext.
Ich fand dieses Wort so gut, dass du eben verwendet hast, Mehrwertsteigerbaum.
Ja, ich glaube,
warte. Gern mal.
Ich glaube, auf Englisch hatte Ole, das ist unser Chief Analytics Officer, hatte er das genannt, Driver Tree oder Value Driver Tree, irgendwie sowas. Also im Prinzip geht es darum, es gibt einen Wert ganz oben, der quasi die Performance von dem Unternehmen ausdrückt. Ne? Also das ist im Normalfall Umsatz. Und dann versuchst du diese Metrik runterzubrechen in die verschiedenen Bereiche oder Teams. Ganz oft passiert es ja, dass Tech sich halt sehr weit weg fühlt vom Umsatz, ne? Und um da halt so ein Stück weit die wieder näher an die Kennzahl heranzuführen und den wieder halt auch wieder klar zu machen, so das, was du machst, hat einen signifikanten Impact auf den Umsatz, den wir eigentlich treiben. Und das halt wirklich durchweg durch alle Funktionen. Weil gerade wenn ein Unternehmen ein bisschen älter ist, sehen wir oft, jetzt nicht im Portfolio, aber bei anderen, dass sie sich so ein Stück weit ein bisschen ohnmächtig vielleicht fühlen. Und da hilft so eine Übung eigentlich ganz gut, weil dann kannst du darauf basieren, dann herausfinden, welche KPIs möchte ich denn messen. Und darüber dann halt ein Data Warehouse zu bauen, ist natürlich weitaus sinnvoller, als wenn jetzt beispielsweise ein Chief Digital Officer sagt, wir brauchen ein Data Warehouse, aber der Rest der Belegschaft nicht weiß, was es damit machen soll.
Für mich ist das ein ganz, ganz tolles Beispiel, womit man vielleicht auch Leute motivieren könnte, ihre frei gewordenen 2-3 Stunden am Tag zu nutzen, ja, die sie vielleicht auf einmal zur Verfügung haben, wenn sie ihre Aufgaben in AI integrieren. Wenn ich jetzt Leute habe, die zuhören und sagen, oh, das ist eigentlich total spannend, ich kann mir gut vorstellen, dass in meinem Unternehmen auch viele einfach sagen, sie haben ihre Aufgabe und wissen vielleicht, wie sie ihre Aufgabe irgendwie messen können, ob sie die gut oder schlecht erledigt haben. Anzahl versandte E-Mails, Anzahl Öffnungen, Anzahl whatever. Aber wie fange ich denn an, diesen Value Tree, also von wo muss das kommen? Muss das aus der Geschäftsführung kommen? Muss die mir eigentlich so einen Baum vorlegen, der genau sagt, so setzt sich am Ende unser Umsatz zusammen und für jede einzelne Schraube, die wir auf dem Weg dahin irgendwie besser machen können, freue ich mich? Oder ist das etwas, was bottom-up gemacht wird, wo die Mitarbeitenden sagen, ich glaube, das ist mein Beitrag? Also hast du Unternehmen gesehen, die da gut drin sind, das zu erstellen, und wie haben die das angegangen?
Ich glaube, man kann das nicht immer gleich machen bei jedem Unternehmen, weil jedes Unternehmen auch so ein bisschen anders tickt. Aber in den meisten Fällen, wo ich gemerkt habe, dass es gut funktioniert, ist, wenn du, also es kommt von der Geschäftsführung, aber ausgeführt nicht durch eine bestimmte Disziplin oder sowas, sondern durch, ich sage mal, so ein Sidetrack. Ne? Das ist im Normalfall eigentlich entweder ein CEO-Office oder Chief of Staff, die solche Übungen dann fortführen, oft dann irgendwie gekoppelt an OKR-Mechanismen, dass man das dann direkt nutzt, um dann quasi Ziele ranzusetzen, dann halt Maßnahmen mit dran zu knüpfen. Und so funktioniert es eigentlich am besten. Das Einzige, was man sich dann nur mitnehmen sollte, ist, dass man sich genügend Zeit dafür nimmt, um diese Übung einmal zu machen, damit die halt auch wirklich verinnerlicht wird. Weil ich glaube, einmal halt, also Zahlen zu finden oder KPIs zu finden, ist gar nicht so die Schwierigkeit, aber dass man halt irgendwie auch ein gemeinsames Buy und Commitment hat von allen Seiten. Also dass beispielsweise jetzt irgendwie der IT-Lead sich auch damit wohlfühlt, das ist halt, das, glaube ich, kostet schon noch ein bisschen Zeit, und dass man das dann über alle Disziplinen hat, das dann natürlich auch. Aber genau, das meistens, wenn es direkt an OKRs gekoppelt ist, funktioniert schon ganz gut. Man muss es dann aber auch nur tracken. Also das muss klar sein, dass es halt nicht einmalige Situation ist, sondern halt wirklich etwas, was man immer wieder macht.
Für euer AI-Event habt ihr hier schon Speakerinnen und Speaker angeheuert oder auch schon announced. Mhm. Was sind da für Themen dabei und worüber sprechen die im Einzelnen? Hast du da noch was im Kopf?
Ja, das ist eine bunte Mischung. Ich habe absichtlich nicht nur Data-Experten beziehungsweise Machine-Learning-Experten genommen, weil wir im Publikum auch viele Leute haben, die aus dem Mittelstand kommen, und ich schon auch will, dass, also ich sehe das schon als mein Ziel auch, dass wir da einen Mehrwert generieren können für die, weil ich glaube, dort wird es halt nochmal deutlich schwieriger werden, halt auch AI zu implementieren. Und es geht von einmal, ja, wie die Bundesregierung über AI denkt. Also ich lache gerade so, aber ich meine das tatsächlich ernst. Wir haben da die Judith Peterka, die im Bundeskanzleramt arbeitet und einmal quasi aufzeigt, so wie die Regierung darüber nachdenkt. Wir werden auch einmal zum EU AI Act sprechen, mit Sicherheit, der jetzt noch rausgekommen ist. Ist auch wichtig. Ich glaube, es ist zwar super schwierig zu verstehen, ist auch super komplex geschrieben und so weiter, aber ich glaube, es ist für jedes Unternehmen wichtig, dass ich mit AI befassen will, also theoretisch eigentlich jedes Unternehmen. Dann werden wir noch Beispiele aus der Praxisbeispiele haben. Da wird es einmal FGS Global geben, das ist eine Kommunikationsberatung. Die haben quasi ein eigenes, also quasi eine eigene GPT-Lösung gebaut und haben da auch gewisse Umsatzziele damit. Also ein ganz gutes Beispiel dann für das Thema, was du vorhin angesprochen hattest. Wir werden auch Sven Schütt, also den CEO von der IU Group, mit dabei haben, der eben auch nochmal zu dem Thema sprechen wird, das ganze Thema, also AGI. Dann wird es noch werden noch Leute von Bosch und dann nochmal von ARX Robotics mit dabei sein. Also dann geht es auch so Richtung Autonomous Driving. Und was ich ganz spannend fand, war, um einmal hier den Marc, den Gründer von ARX Robotics, zu zitieren, der meinte, ich habe ihn gefragt, so, hey Marc, hast du Lust, irgendwie beim AI Hub zu sprechen? Und er so, total, weil bei uns baut gerade AI. Also total wild, das dann noch mehr zu beleuchten. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und wir werden aber auch beispielsweise nochmal zum Thema sprechen, wie AI, also gerade im Gen-AI-Kontext, fair und unbiased sein kann. Da wird eine Mina Seitze dabei sein. Wir überlegen gerade nochmal, jemanden von SAP mit reinzuholen. Und dann wird nochmal die Gründerin vom TÜV AI Lab dabei sein, um halt besser zu erklären, was eigentlich Trustworthy AI bedeutet. Und genau, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und ja, also Dateninfrastruktur werden wir auch nochmal uns anschauen. Es wird auf jeden Fall eine bunte Mischung sein, aber so, dass es auch verständlich ist.
Aber das fasst ja ganz gut zusammen, was so die aktuellen wichtigen Themen sind zum AI. Ich glaube, vor einem Jahr hat man irgendwie geguckt, das sind die Tools, die es gibt und das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Und jetzt geht's halt, wer hat gute Erfahrungen gemacht mit der Integration, für wen ist vielleicht was etwas, wer hat gelernt, was vielleicht noch ein bisschen rumpelt, was sind die Rahmenbedingungen, insofern passt das ganz gut. Und ich glaube, man kann anhand dieser Agenda auch schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo der Markt steht, was jetzt gerade so wichtig ist. Und du hast ja auch gesagt, viele, die da irgendwie drin sitzen, schreiben selbst keine AI-Programme, sondern müssen halt entscheiden, müssen die Strategie mit beeinflussen. Und dafür sind die Panels, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja,
okay,
total.
Toll.
Und vielleicht noch eine Sache. Es wird kein, also da achte ich schon drauf, es wird kein Bullshit-Bingo sein. Hoffe ich. Also zumindest nehme ich mir das immer als Vorsatz, wenn ich irgendwas organisiere.
Kann ich Geld bezahlen, um da als Speaker aufzutreten?
Nee.
Ja, okay. Ja, das ist glaube ich, das hilft auch schon mal. Das hilft schon mal, dass es so wahrscheinlich stimmt, was du gerade gesagt hast. Tynan, was ist denn gerade dein, sozusagen, falls du graue Haare hättest, was ist gerade das Thema, was die graue Haare machen würde? Was ist gerade die schwierigste Herausforderung in deinem Job, wo du sagst, oh, Alter, das ist echt ganz schön kompliziert?
Ich glaube, im Job gerade nicht so, dass da bin ich gerade ganz happy, aber das, was mir tatsächlich gerade so ein bisschen graue Haare bereitet, ist wie die aktuelle Diskussion rund um, deswegen freue ich mich auch auf deine Session dann beim AI Hive, rund um, ob der AI Winter schon da ist. Und ich kann das einerseits schon verstehen, weil wenn man halt sich immer diesen Hype-Cycle anschaut, andererseits finde ich es aber auch sehr gefährlich, ehrlich gesagt, gerade in Deutschland, weil ich finde deutsche Qualität oder deutscher Mittelstand hatte ja eigentlich mal dieses Qualitätsprädikat, ne? Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen erodiert ist, ehrlich gesagt. Auch so ein Stück weit, weil da halt Sachen tot bürokratisiert werden eigentlich, ne? Also egal, ob jetzt irgendwie Regierungsseite oder auch in den Unternehmen eigentlich selbst. Und ich hoffe eigentlich, dass, also deswegen fand ich es sehr spannend eigentlich, dass man diesen ganzen Aufschwung erlebt hat mit Gen-AI und dass dann halt wieder so die Diskussionen aufkamen, wie können wir uns da halt weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass diese Diskussion, aber auch der EU-AI-Act jetzt nicht irgendwie Unternehmen dahin führt, da jetzt irgendwie danach zu lassen, weil wenn ich mir irgendwie, also ich habe jetzt nicht viele Einblicke in die in mittelständische Unternehmen, aber die Einblicke, die ich bisher hatte, da dachte ich mir eigentlich immer, da kann man so viel mehr rausholen. Also und wenn
ja.
Und wenn es irgendwie nur 5% sind, ehrlich gesagt, dann sollte man das trotzdem machen, weil ich glaube, am Ende, das wird am Ende trotzdem auch der Demokratie auch helfen, da einen stärkeren Fuß zu haben oder einen stabileren Fuß zu haben, wie auch immer. Das treibt mich ehrlich gesagt am meisten um, dass die Diskussion so ein bisschen in die Richtung geht und da hoffe ich mal, dass wir da einen guten Beitrag dazu machen können, es mit guten Argumenten auch in die andere Richtung zu bringen.
Ich glaube, wahrscheinlich kann man auch, wenn man jetzt mal sagt, auf 5 Jahre, auf 10 Jahre, auf 20 Jahre, ist es, glaube ich, jedem klar, dass und wie groß der Impact von AI sein wird, beruflich, absolut, privat, gesundheitlich, whatever. Und jetzt ist halt nur das Schwierige, muss ein Unternehmen 20% seines EBITs jetzt irgendwie für AI dieses Jahr ausgeben oder sollte man das erst in 2-3 Jahren machen? Und ich glaube, da geht es wahrscheinlich viel drum. Und für meine Session versuche ich mich gerade so ein bisschen in Reports und Studien von zum Beispiel McKinsey einzulesen. Mhm. Und was war denn die andere? Die andere war von Goldman Sachs, naja, und die sagen halt schon so, dass das wird da gerade hier an zusätzlichen Contributions generiert wirtschaftlich durch AI-Lösungen und davon sieht man aber, landet unheimlich viel bei den Chip-Herstellern. Und so, dass im Grunde, ja, da passiert auch ganz viel und ganz viel Value wird gerade kreiert und in Zahlen ausgedrückt ist das riesengroß, aber das meiste landet momentan noch bei den Schaufelherstellern und nicht bei den Goldgräbern. Und so oder so, dass es, glaube ich, in 10 Jahren eher größeren Stellenwert hat als heute, ist, glaube ich, total klar. Aber wer jetzt gut einschätzen kann, wo auf dieser Kurve, auf der Gartner-Kurve man sich irgendwie bewegt, das hat wahrscheinlich dann, kann wahrscheinlich schon einen relevanten Vorteil zu haben, seine Investitionsentscheidung zu sagen, jetzt Vollgas, in einem Jahr Vollgas, jetzt erst kleine Sachen, in einem Jahr erst kleine Sachen. Und das finde ich auch super spannend. Also da ich privat natürlich auch ein großer Liebhaber von AI bin, Technik toll finde und irgendwie ohne Ende mir angucke, was es dann Use Cases gibt. Und jetzt kam gerade irgendwie Figure 2 raus, der zweite Roboter von, der mit irgendwie OpenAI, GPT, ChatGPT Software läuft. Das ist alles so unfassbar beeindruckend. Aber wahrscheinlich auch doch noch eine Dekade, bevor es wirklich massentauglich ist.
Ja.
Naja. Ja, super spannend. Ja. Super spannend. Total. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Auf also den Termin.
Wird auf jeden Fall eine
stattfinden wird.
Konferenz. Ja, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid.
Wenn ihr noch keine Location habt, dann könnt ihr die noch in Hamburg machen.
Ah, stimmt. Aber vielleicht machen wir es nächstes Jahr einfach in Hamburg. Können wir auch überlegen dann.
Ja, das höre ich öfter. Vielleicht nächstes Jahr, Bursack. Vielleicht nächstes Jahr. Das ist Story of my life.
Nein.
Tünan, ich danke dir vielmals für deinen Input. Ich finde an deinem Job so interessant, dass du auch sehr stark immer sehen kannst, was passiert mit deinem Input. Ja, du hast ja nicht ein Unternehmen, das man dann irgendwie über eine Dekade irgendwie begleitet, sondern du siehst ganz viele Unternehmen in kurzer Zeit. Du siehst irgendwie, wie unterschiedliche Implementierungsansätze unterschiedliche Erfolge haben. Du siehst irgendwie Branchen, die Rückenwind haben. Du siehst Branchen, die Gegenwind haben. Und ich finde, dass du hast zwar keinen Consulting-Job, aber es gibt da durchaus Parallelen, ne? Dadurch, dass du irgendwie viele, viele unterschiedliche Unternehmen sehr intim ansiehst und viele Daten anschaust. Und das, finde ich, ist ein super spannender Job. Und das macht, glaube ich, irgendwie auch Spaß. Und natürlich hat man wahrscheinlich auch Phasen, wo man sagt, so, ich will einmal von Anfang bis Ende was durchimplementieren und einmal meine Idee so live sehen, wie ich sie mir wirklich im Kopf vorgestellt habe. das geht ja jedem Consultant so oder ne, jedem, der irgendwie mit vielen Unternehmen. Aber ich finde das natürlich total spannend und gerade ihr, die dann auch selbst Geld investiert und sozusagen you put your money where your mouth is, super Job und toll, dass du diese Themen angucken kannst, vorantreibst und dann auch zum Beispiel in Form dieses Events mit anderen Leuten teilst. Das finde ich sehr spannend und sehr schön und danke dir vielmals für deinen Input heute.
Danke, Christoph. Und ja, ich freue mich auf das Event dann mit dir auch gemeinsam. Wird eine coole Session auf jeden Fall. Und genau, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, meldet euch bitte an. Ich habe auch die Frage bekommen, also ich werde gerade so random von Leuten noch angeschrieben, ob die noch ein Packon-Ticket bekommen. Ich sage es hier auch nochmal, also ihr könnt nicht ein Packon-Ticket bekommen, wenn ihr euch nicht schon bereits angemeldet habt. Also ohne das wird sowieso nicht gehen. Und genau. Und dann
den Link packen wir in die Shownotes.
Genau. Und dann werden wir irgendwann auch noch verkünden, wo das dann ist.
Das war unsere Folge mit Tünan Trinh. Sie ist CCO bei Project A und seit letztem Jahr auch in der Geschäftsleitung. Sehr gut. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder ein Catch-up machen können und gucken können, wie haben sich die ganzen Hypothesen alle so entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall mitteilen, wie der AI-Hive gelaufen ist. Und wer versuchen möchte, ein Ticket zu bekommen, der findet in den Shownotes den Link zur Anmeldung für die PackCon Project A Knowledge Konferenz, die dann auch den AI-Hive beinhaltet. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Ich bedanke mich nochmal ganz lieb an meinen Gast heute und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
mir, Twingern.
Und von Christoph. Tschüss.
Ciao.